Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzungen, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Heute möchte ich ein Thema aufgreifen, das aus gegebenem Anlass sehr gut in dieses Podcast-Format passt. Ich hatte in der vergangenen Woche mit einem Trainer gesprochen, der sehr fest davon überzeugt ist, dass der sportliche Erfolg nur aus dem Training herauskommt. Und so kommuniziert er das auch. Es wird alles aus dem Training heraus gesteuert, sogar die Erholung. Und dass das nicht klappen kann, das möchte ich heute mal einfach an einigen Punkten festmachen. Und an welchen Punkten ich es festmache, das erfährst du jetzt. Und deshalb viel Spaß beim Zuhören. Wir müssen jetzt zwei Sachen auseinanderhalten. Auf der einen Seite haben wir den sportlichen Erfolg und auf der anderen Seite haben wir die Leistungsfähigkeit. Wenn es um diesen klassischen Leistungssportgedanken geht, dann wollen alle Beteiligten den maximalen Erfolg haben. Sowohl die Sportler als auch die Trainer und alle, die dazugehören. Und die, die auf Top-Niveau arbeiten, die wissen, dass ganz oft die eigenen Grenzen, egal ob psychisch oder physisch, erreicht oder sogar überschritten werden müssen, um bis zum Ende Top-Leistungen abrufen zu können. Und eine, wie ich finde, der Hauptgründe, warum man erfolgreich sein kann, ist die Tatsache, dass sich einzelne Top-Athletinnen und Top-Athleten wirklich bis ans Äußerste quälen können. Das kann man bis zu einem gewissen Grad trainieren, aber bei den meisten steckt das schon ziemlich tief in der DNA verankert und das ist ein guter Ausgangspunkt, um Bestleistung abrufen zu können. Und wie gesagt, auf der einen Seite haben wir diesen Leistungsgedanken. Auf der anderen Seite diskutiere ich sehr häufig mit Trainern und Coaches darüber, wie man es schaffen kann, die körperliche Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und mit dem Trainer, mit dem ich mich jetzt die vergangene Woche unterhalten habe, da ging die Erholungs- und Pausensteuerung einfach nur über die Steuerung der Trainingseinheiten. Also weniger Belastung, andere Belastung. Und das ist ein Punkt, den beobachte ich sehr häufig, weil das ein Denken ist, das gerne mal die Verletzungsrate bei den Sportlern hochschraubt. Und das muss halt echt nicht sein. Und da muss man sich halt wirklich die Frage stellen, ob die Sportlerinnen und Sportler wegen dieser Einstellung erfolgreich sind oder trotz dieser Einstellung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sehr viele Sportler in Anführungsstrichen den Ansprüchen der Trainer vielleicht genügen, weil sie sich nicht ausreichend zerreißen auf dem Platz, auf dem Feld, wo auch immer. Aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und drehen wir einfach mal die Sache um. Wie viele würden es vielleicht doch schaffen, wenn man das Training noch weiter professionalisiert? Und mit Training meine ich jetzt nicht die Zeit, die man im Kraftraum oder auf dem Platz, im Wasser, auf dem Feld verbringt, sondern die Zeit drumherum auch noch mit einbezieht. Und da kommen wir schon mal zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich der Belastung und der Belastbarkeit. Je höher die Belastbarkeit des Sportlers, umso höheren Belastungen kann der Körper ausgesetzt werden. Und je höheren Belastungen man ausgesetzt werden kann, umso besser ist im Endeffekt die Leistung. Das ist eine sehr simple Rechnung, natürlich gehören da noch viele Sachen dazu, aber so simpel würde ich es jetzt einfach mal runterbrechen. Und genauso wichtig ist der Fakt, dass du die Belastung halt steuern kannst. Und dazu gehört auch der Stress zu Hause, die Schule, Freundin, Freund, wie auch immer, alles, was du dazu noch rechnen möchtest, was dich beschäftigt vielleicht, wenn du im Training nicht zu 100% konzentriert bist. Das alles belastet dich als Sportler. Aber leider sind das auch Punkte, die gerne mal unter den Tisch gekehrt werden. Und alle fragen sich, wenn sie im Fernsehen gucken, wie ihre Lieblingsmannschaft spielt, warum die heute so mies auftreten. Da können ja einige Faktoren noch dabei sein, die man nicht wahrhaben möchte. Aber im Endeffekt sind auch die hochbezahlten Sportlerinnen und Sportler Menschen. Kommen wir aber nochmal zur Belastungssteuerung. Denn meiner Erfahrung nach, und da sind schon einige Sportler von mir betreut worden, reicht es nicht aus, wenn man die Belastung nur durch das Training steuert. Also wenn du dir vorstellst, dass du nach einem anstrengenden Turnier oder Spiel, wie auch immer, im Training dann nicht dein normales Pensum fahren sollst, sondern vielleicht auf dem Rad ausradelst, dich auf die Faszienrolle schmeißen sollst, dich ausrollst oder irgendwelche Regenerationsläufe machen sollst. Das ist zwar gut und schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite kannst du vielleicht deine Zeit effektiver nutzen, um zu regenerieren. Und da bin ich der Meinung, das kann man definitiv. Und vor allen Dingen, wenn du 2 Stunden beim Training bist, hast du immer noch 22 Stunden am Tag, wo du diese 2 Stunden mit schlechten Gewohnheiten wirklich kaputt machen kannst. Aber vielleicht gehen wir einfach mal so ein paar Sachen durch, die mir auf dem Herzen liegen, die ich im Laufe der Zeit erlebt habe, die sich so eingebürgert haben in Mannschaften und in Individualsportarten. Da ist ja das Thema, wenn nicht gerade belastet werden kann, dann können wir an der Mobilität was tun. Heißt dehnen, ausrollen, mobilisieren, was auch immer. Wo ist jetzt aber der Unterschied? Vielleicht für dich als Orientierung. Wenn du dehnst, dann bringst du ja Muskulatur, Sehnengewebe und sonstiges Gewebe einfach auf Zug, auf Dehnung. Versuchst hier eine Verlängerung zu bewirken, also den Muskel länger zu machen, dadurch zu entspannen beziehungsweise auch leistungsfähiger zu machen. Aber ist es denn realistisch? Und ich kann dir sagen, das geht nicht so, wie man sich das vorstellt. Nur weil du nach dem Training mal 10, 15 Minuten deine Muskulatur dehnst, heißt es nicht, dass du weniger verletzungsanfällig bist und auf einmal schneller sprinten kannst oder beweglicher bist oder sonstiges. Denn jede Muskelfaser, du weißt ja, dass ein Muskel eine gewisse Länge hat. Und wenn du die eine Faser davon wegnimmst, dann ist die auch nochmal in kleine Abschnitte eingeteilt. Und mit der Muskeldehnung versuchst du, diese Muskelfaser durch einen Dehnreiz dazu zu bringen, mehr Abschnitte zu bilden, dadurch sich zu verlängern und dann halt diese vermeintlichen Effekte zu erreichen. Aber leider muss ich dich enttäuschen, denn wenn du da wirklich irgendwas auf Länge bringen möchtest, dann musst du stundenlang daran arbeiten und dehnen. Guck dir alleine Tänzerinnen und Tänzer an, die sind teilweise 3, 4, 5 Stunden am Tag dabei, an der Beweglichkeit zu arbeiten. Und mach das mal im Leistungsfußball, dass du dich da erstmal für 5 Stunden in eine Grätschposition setzt und dann darauf wartest, dass die Muskulatur sich verlängert und du dadurch halt mehr Beweglichkeit hast. Genauso das mit dem Ausrollen. Mittlerweile ist die Wissenschaft, wenn es darum geht, schon ein großes Stück weitergekommen. Der einzige Effekt, der wirklich bestätigt wurde, wenn du über die Faszienrolle rollst, ist, dass du einfach ausgedrückt durch den Schmerz teilweise, den du da verursachst, dich abhärtest. Und dadurch der Effekt, dass du auf einmal beweglicher wurdest, weil das Ziehen der Muskulatur, die dich normalerweise daran hindern würden, in den Spagat zu gehen, dass du diesen Schmerz mehr tolerierst. Und wenn du dieses Gefühl mehr tolerieren kannst, also ein Schmerz dich erst später dazu bringt, eine Bewegung abzubrechen, dann bist du, wenn man von außen schaut, beweglicher geworden. Aber da kannst du nicht davon ausgehen, dass irgendwelche Muskeln, Sehnen, Faszien sich wirklich in der Struktur verlängert haben. Das muss dir bewusst sein, aber warum nicht? Nutze diesen Effekt, das mache ich in der Physiotherapie sehr gerne, wenn es darum geht, an der Beweglichkeit eines Gelenkes zu arbeiten. Dann, je nach Beschwerdebild und je nach Gelenk und Körperteil, lasse ich die Leute gewisse Bewegungen machen, auch gerne mal über die Rolle fliegen, einfach nur, damit die vom Gefühl weiter in die Bewegung reinkommen. Und dann rede ich davon, dass ich das Gelenk wirklich am Ende der Beweglichkeit, die ja eingeschränkt ist durch eine Verletzung zum Beispiel, daran arbeiten kann, dass die besser wird. Heißt, für mich als Therapeut ist das Ziel immer, wenn ein Gelenk eingeschränkt ist, am Ende der Beweglichkeit zu arbeiten, also am Endrange. Und um die zu erreichen, müsste das Gelenk erstmal so ein bisschen warm gemacht werden. Weshalb es auch eine gute Idee ist, vielleicht wenn der Fuß betroffen ist, dass der Patient sich für 10, 15 Minuten vor der Therapie aufs Fahrrad setzt, da schon mal ein bisschen das Gelenk warm macht. Warm bewegte Gelenke sind nämlich schon mal eine Schippe weiter im kompletten Bewegungsausmaß. Und dann kann ich wirklich an der Grenze arbeiten. Und dann bringt eine Mobilisierung wirklich was, wenn ich als Therapeut dran bin. Du kannst dich aber auch natürlich selber mobilisieren. Da gibt es verschiedene Übungen, das kannst du mit deinen Physios besprechen. Da gibt es auch im Internet sehr, sehr viele Beispiele. Und das Mobilisieren ist anders wie beim Dehnen. Das Dehnen, wie schon gesagt, bezieht sich eher auf Muskulatur, Sehnengewebe, Bindegewebe und das Mobilisieren bezieht sich eher auf Gelenke. Also wenn du ein unbewegliches Sprunggelenk hast, dann sind Übungen, die das Gelenk mobilisieren, besser. Meistens ist es halt so eine Kombination, ne? Wenn du eine Mobilisation machst, wirst du irgendwo ein Dehngefühl in einem Muskel haben. Es unterscheidet sich aber, wie gesagt, einfach nur in den Körperabschnitten. Eine Mobilisierung ist eine sehr lokale Geschichte. Man kann, kennst das ja, ne, wenn man sich auf den Boden legt, auf die Seite und man rotiert mit dem oberen Arm nach außen, dann knackt bei vielen Leuten gerne mal die Wirbelsäule bzw. auch die Rippen. Und dabei mobilisierst du sehr viele Gelenke auf einmal. Also eine globale Mobilisation. Aber Mobilisieren ist ja auch gerne angewendet, wenn es um einzelne Gelenke geht. Aber erstmal diesen Unterschied zu verstehen, das ist mir wichtig. Mit welchen Sachen möchtest du was erreichen? Mit dem präventiven Dehnen erreichst du halt zusammengefasst einfach nur, dass das Schmerzempfinden vielleicht ein bisschen abgeschwächt ist und du weiter reingehen kannst. Mit dem Mobilisieren kannst du einzelne oder mehrere Gelenke beweglicher machen. Aber wenn es wirklich um deine leistungsfördernde Beweglichkeit geht, dann trainier doch einfach im Full Range of Motion. So heißt das nämlich im Englischen. beziehungsweise wenn wir im Sport und in der Therapie sind, also über das komplette Bewegungsausmaß. Wenn du beim Bankdrücken bist, hast du vielleicht schon mal im Fitnessstudio gesehen, wie das einige machen, heben die Langhantel raus und bewegen die Stange vielleicht nur 10 cm runter und 10 cm hoch und freuen sich darüber, dass sie eine persönliche Bestleistung gebracht haben, aber im Endeffekt war das eine sehr, sehr reduzierte kleine Bewegung. Mit Full Range of Motion meine ich, dass die Bewegung komplett runtergeht bis zur Brust und dann wieder weg nach oben oder bei den Kniebeugen eine tiefe Kniebeuge, wo man dann aber auch schauen muss, kann der Körper das auch? Können die Füße das? Können die Knie, die Hüften das? Nur dann macht es Sinn, dann dort zu arbeiten. Ansonsten wäre eine Mobilisationsübung vorher vielleicht sogar sinnvoll. Also man kann wirklich einiges kombinieren und das ist eine ganz individuelle Geschichte. Hast du Einschränkungen, dann gibt es immer eine Lösung, um das zu verbessern, um dann in dieses Full Range of Motion Training reinzugehen. Und das brauchst du jetzt nicht auch extra zu machen, das kannst du komplett in das Krafttraining integrieren. Denn eins ist Fakt, der Körper nimmt das an, was du ihm gibst. Heißt, wenn du nur 1 bis 2 Stunden am Tag trainierst und diese anderen 22 Stunden vielleicht im Studium irgendwie im Hörsaal nur am Sitzen bist, am Schlafen bist, am Essen und dabei sitzen, viele Autofahrten hast, dann wird sich der Körper natürlich an den 22 Stunden orientieren und nicht wirklich an den 2 Stunden, wo du vielleicht nicht mal 15 Minuten von den 2 Stunden für die Beweglichkeit opferst. Wobei opfern natürlich jetzt nicht das richtige Wort ist. Ich hoffe aber, du verstehst, worauf ich hinaus will. Die richtige Bewegung zur richtigen Zeit über den Tag verteilt. Eine meiner Lieblingssprüche, vielleicht lasse ich mir den auch mal irgendwann tätowieren, die Funktion formt den Körper. Das, was du ihm gibst, das wird er auch umsetzen. Denn, und das ist so toll an unserem Körper, der wird nur das fördern, was von ihm abverlangt wird. Wenn du große Muskeln willst, dann musst du die Muskeln richtig fordern. Wenn du dich im Sprinten verbessern möchtest, dann musst du häufig sprinten. Und nicht nur einmal in der Woche, sondern mehrmals in der Woche und über den Tag verteilt halt viel dafür tust, heißt jetzt nicht, dass du 6, 7 Stunden am Tag sprinten sollst, aber du kannst über den Tag verteilt Komponenten rausnehmen, die dir beim Sprinten helfen. Sei es die Beweglichkeit, sei es die Kraft, Schnellkraft, was auch immer. Und da haben zum Beispiel Profisportler einen sehr großen Vorteil, denn die können sich da komplett drauf konzentrieren, in ihrem Sport alles dafür zu geben, besser zu werden. Wo viele nicht besser werden, und da komme ich wieder zurück zu dieser Diskussion, die ich letzte Woche hatte, ist die Tatsache, dass die Erholung wirklich auf der Strecke bleibt und vielleicht sogar auch noch schlecht begleitet und gemanagt wird. Da rede ich noch gar nicht von irgendwelchen Verletzungssituationen, sondern wirklich nur die trainingsbegleitende Erholung. Und das ist halt ein Punkt, der vielleicht nicht wirklich gut definiert ist. Ein Trainingsreiz ist ein Stressreiz für den Körper. In den vergangenen Podcast-Folgen habe ich sehr viel über Stress gesprochen. Aber hier ist es auch nochmal wichtig zu wissen, was denn wirklich als Stress definiert werden kann und was das für Folgen haben kann. Natürlich fände ich es jetzt super, wenn du dir die anderen Folgen auch anhörst. Aber im Endeffekt nehmen wir jetzt einfach mal Stress als Reiz, der uns negativ belasten kann. Es gibt auch positive Stressreize, aber ein leistungsmindernder Reiz ist ein uns negativ belastender Reiz. Und der kann wirklich aus ganz verschiedenen Bereichen im Leben kommen. Es ist eine Klausur, die man verhauen hat. Es ist vielleicht sogar eine Nacht, die man schlecht geschlafen hat. Stress mit der Freundin oder mit dem Freund. Sorgen wegen der Familie. Da gehören noch so viele Sachen dazu. Zum Beispiel auch das dauerhafte ins Handy gucken und blauem Licht ausgesetzt sein. Da möchte ich gleich nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, weil das vielleicht ein Effekt ist, der nicht so vielen Leuten klar ist. Natürlich sind auch Faktoren wie eine schlechte und sehr stark pro-entzündliche Ernährung ein Grund. Und Entzündungsfaktoren sind da halt zum Beispiel sehr viel Zucker, Milch, Mehl, Allergene. Jeder hat so seine Allergien oder Unverträglichkeiten. Und leider sind heutzutage in vielen Fertigprodukten sehr viele Sachen versteckt, auf die wir nicht so gut reagieren. Aber Ernährung kriege ich jetzt auch gleich nochmal einen Sonderposten hier in dieser Folge. Worauf ich definitiv hinaus wollte, ist die Tatsache, dass man das auch trainieren kann, dass man sich resilienter machen kann gegen Stress, also mehr aushalten kann, so wie bei dem Faszienrollen, dass du mehr Schmerz aushältst, kannst du auch mehr Stress aushalten, aber einfach nur dadurch, dass du auf der einen Seite weißt, wie man Stress abbauen kann und die Stressoren, die dich so richtig runterziehen, dass die vielleicht so ein bisschen an Kraft verlieren und dich gar nicht mehr so sehr in deiner Leistungsfähigkeit einschränken. Und da können wir uns verschiedene Sachen angucken. Ganz simpel sind, und da wirst du vielleicht sagen, okay, das ist relativ viel, aber schlaf mal 9 Stunden. Nimm dir mal ein paar Wochen vorzugsweise jetzt in den Ferien, die bald kommen werden, ein paar Wochen, wo du einfach mal versuchst, 9 Stunden zu schlafen. Denn in der Schulzeit oder während der Arbeitszeit bin ich mir ganz sicher, dass das eher so 7, vielleicht 8 Stunden sind. Aber wenn du mal die Zeit hast am Wochenende in den Ferien, dann wirst du ja schon von dir aus bestimmt deutlich länger schlafen. Und anstatt dir jedes Mal den Schlaf nachzuholen, kannst du das zur Routine machen. Es müssen natürlich jetzt nicht 9 Stunden sein, aber das kann man sehr, sehr gut steuern über eine gute Planung, über Rituale. Es gibt einige Kniffe, wo man besonders den Schlaf optimieren kann. Es ist die ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Wenn du genug trinkst, arbeitet der Körper deutlich besser, als wenn du zu wenig Flüssigkeit zu dir nimmst. Die optimale Versorgung mit Nährstoffen, also wenn man das im Blut mal testen würde, das sind so Nährstoffe wie Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, Zink und so weiter, die dabei helfen, deutlich mehr Stress auszuhalten. Auf der einen Seite den Stress gar nicht erst aufbauen zu lassen natürlich und auf der anderen Seite den schnell wieder loszuwerden. Und dementsprechend muss man auch sagen, das hatte ich auch schon gerade gesagt, Training kann auch ein Stressor sein. Und leider wird vielen beigebracht, dass kein Training nicht auch negativ ist, was absolut nicht richtig ist. Es sei denn, man verbringt diesen freien Tag oder diese freien Tage vor der Glotze, die ganze Zeit am Handy oder verschwendet die Zeit sonst irgendwie. Weil da sind wir wieder in dieser, die Funktion formt den Körper Geschichte, die dann deutlich negative Effekte mit sich zieht. Und wenn es um die Ernährung geht, worauf ich jetzt zu sprechen kommen möchte, da sind ja viele überfordert, weil wenn die Social Media aufmachen, dann wird sehr viel darüber gesprochen, was die richtige Ernährung ist und lass das hier raus und nimm das hier rein und du brauchst unbedingt davon ganz viel und das ist gefährlich, das ist krankheitserregend und ich muss sagen, wenn ich jetzt ein junger Mensch wäre, der sich jetzt vielleicht darum kümmern möchte, dass er professionell ein professionelles Leben führt und die Ernährung dazu zählt, was auch vollkommen richtig ist, dann würde ich irgendwann frustriert entweder aufgeben und mich gar nicht mehr drum kümmern, weil jeder irgendwie was anderes sagt. Oder man sucht sich irgendwen, der so halbwegs, weiß ich nicht, die Apothekenrundschau mal durchgelesen und durchgeblättert hat und da irgendwas zu Milch oder Pflanzenfasern gelesen hat, die man jetzt essen sollte oder doch lieber nicht und gefährlich und doch nicht. Und dann werden Halbwahrheiten weitergegeben, zu irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln gegriffen, die man vielleicht gar nicht braucht, weil man absolut nicht einschätzen kann, ob man einen Mangel hat oder nicht. Aber weil es alle machen, ja, dann machen wir es doch jetzt auch. Und es gibt einige Faktoren, die man grundlegend erstmal machen sollte, wenn man sich mit dem Thema Ernährung befasst. Da ist es einerseits die Nahrungsmenge. Viele haben eine sehr inkonstante Nahrungsmittelzufuhr. An dem einen Tag ist es mal zu viel, an dem anderen zu wenig. Und wenn man was gegessen hat, dann vielleicht nicht aus dem besten Qualitätsregal. Und dann wundert man sich, warum man müde, schlapp ist, nicht gut schläft. Weil auch da hat die Ernährung einen sehr großen Impact drauf. Warum man am Spieltag nicht die Leistung abrufen kann, in der Halbzeit komplett runterfährt und nicht mehr hochfahren kann und dann komplett einbricht und die PS gar nicht auf die Straße bringt. Also die Belastung ist auf einmal so hoch, dass die Belastbarkeit nicht mehr hinterherkommt und dann entstehen Verletzungen oder Leistungseinbrüche, was auch immer. Also Nummer 1, die Nahrungsmenge. Das zweite ist die Nahrungsmittelqualität. Und da hast du ganz, ganz sicher bei Social Media schon relativ viel dazu gehört. Und das wird ja auch sehr gerne bei den Nahrungsergänzungsmitteln, also irgendwelchen Eiweißpulvern immer gesagt, wir haben die höchste Qualität, die höchste Reinheitsstufe und so weiter. Aber wie wäre es denn mal mit der höchsten Qualität der normalen Lebensmittel, die du kaufen kannst und dir dann zubereitest? Es gibt einen Unterschied zwischen einem Apfel aus dem Garten von deiner Oma oder deinem Opa und einem Orangensaft aus irgendeiner Verpackung, die du im Laden gekauft hast. Also je weiter weg das Produkt, das du kaufst und zu dir nimmst, vom Original weg ist, vom Aussehen, vom Geschmack, von der Form, wie auch immer, desto mehr musste es verarbeitet werden und bei jeder Verarbeitungsstufe werden dem Lebensmittel Nährstoffe entzogen, vielleicht ersetzt. Die Haltbarkeitmachung ist zum Beispiel so eine Sache. Oder dann wird auf irgendein Lebensmittel geschrieben mit extra Proteinen, das musste zugeführt werden, Leitprodukte, da musste was rausgenommen werden. Aber wenn du die ganzen Geschmacksträger, zum Beispiel Fette, rausnimmst aus irgendeinem Produkt, dann muss das ja mit irgendwas ersetzt werden, damit es dir immer noch schmeckt. Denn Fett ist zum Beispiel ein Geschmacksträger. Und je weniger Fett ein Produkt hat, desto fader wird es für dich vielleicht schmecken und dann kauft es keiner. Und das will ja keine Firma, die sowas produziert, haben. Denn da geht's halt um Geld. Es ist halt wichtig, dass man das richtige Fett zu sich nimmt. dass dieses Thema so negativ behaftet ist, ne? Weil Fett gleich Fettleibigkeit, das stimmt einfach nicht, wenn man zu den richtigen Mitteln greift. Und nochmal zurück zum Apfel. Wenn du einen Apfelsaft hast, von dem du die Zutatenliste nicht mehr verstehst, weil da so viele komische Begriffe drauf sind, dann kannst du davon ausgehen, dass da so viel reingesetzt wurde, damit es dir schmeckt und damit es vielleicht günstig produziert wird, aber viel Ertrag bringt. Dann kannst du davon ausgehen, dass das kein Lebensmittel ist, mit dem dein Körper viel anfangen kann. Je originaler dein Lebensmittel ist, das du da in der Hand hältst oder auf dem Tisch hast, desto einfacher wird der Körper damit arbeiten können, weil die Zusammensetzungen natürlich sind und nur mit natürlichen Sachen weiß der Körper super umzugehen. Mit allem anderen wird der Körper auch umgehen, aber nur bis zu einer gewissen Toleranzgrenze. Und dann kann es sein, dass es vielleicht dem einen oder anderen Bauchschmerzen bereitet, einen Blähbauch gibt, vielleicht Übelkeit, Allergien, Unverträglichkeiten. Da reagiert jeder ganz anders. Oder was ich ganz mies finde, manche Lebensmittel, die man eigentlich nicht mehr Lebensmittel nennen dürfte, weil die so verändert sind, die machen gar keine Symptome, aber vielleicht merkst du, dass du einfach nur total schlapp bist über den ganzen Tag, also die Energie einfach wirklich fehlt, Kopfschmerzen bekommst, Lustlosigkeit hast. Also so wirklich Sachen, wo man nie im Leben dran denken könnte, dass die eigene Ernährung nicht stimmt und dadurch das kommt. Da wird dann eher gesagt, ja, du warst ja viel belastet in letzter Zeit, du musstest durch viel durch, musstest viel lernen. Ja, aber wenn das Dauerzustand ist, dann ist das keine Phase, durch die man durch muss. Das sind Faktoren, die über längere Zeit vielleicht nicht optimal ablaufen im Körper, die man aber auch wieder rückgängig machen kann. So, da waren wir jetzt bei Nummer 2, bei der Nahrungsqualität. Und Nummer 3 ist vielleicht für mich mit am entscheidendsten, wenn es um Regeneration geht, nämlich das Nahrungstiming. Und damit ist gemeint, zu welchem Zeitpunkt isst du? Vor dem Training, während des Trainings, nach dem Training oder grundsätzlich über den Tag gesehen, morgens, mittags, abends, hast du viele kleine Mahlzeiten, wenige große Mahlzeiten. Das hat alles einen Einfluss auf deinen Körper, weil jede Nahrungsmittelzufuhr setzt einen Prozess im Gang. Der hat natürlich mit der Verdauung zu tun, aber nicht nur damit, sondern das Immunsystem wird aktiver, entzieht dem restlichen Körper so ein bisschen Energie, weil da wird nämlich dann die Verdauung priorisiert. Das Immunsystem begleitet die Verdauung, um alles kontrolliert ablaufen zu lassen. Und wer verdaut, der kann keine Hochleistung bringen. Lauf mal mit 3 Schnitzeln 5-mal um den Platz und dann gucken wir mal, wie gut deine Leistung sein wird. Ich glaube, nicht so gut. Und der letzte Punkt, das wäre wirklich die Nahrungsoptimierung. Und da geht es wirklich um Mikronährstoffe, um kleinste Stellschrauben, die man verändern kann, um wirklich das Optimum rauszuholen. Und wenn du am Optimum arbeiten möchtest, dann muss ja vorher schon alles richtig auf höchstem Niveau ablaufen, sonst bringt dir Optimum einfach gar nichts. Jetzt stell dir mal vor, du spielst Fußball und der Trainer möchte an den kleinsten Sachen mit dir arbeiten, wie du dich auf dem Feld verhalten sollst, im Mannschaftsgefüge, welche Laufwege du einhalten sollst, aber deine Leistung ist nicht mal so weit ausgebaut, dass du 2 Kilometer am Stück laufen kannst. Also es macht keinen Sinn. Die Basics, wie man so schön sagt, die müssen vorher gemacht werden. Warum wird das nicht im Lifestyle gemacht? Also Lifestyle ist jetzt nicht damit gemeint, irgendwie das Schickste anzuziehen oder so und so auszusehen, sondern mit Lifestyle ist gemeint, dass du dich leistungsoptimierend verhältst. Schlafen, essen, erholen und so weiter. Und genauso kann die Ernährung auch ein negativer Punkt sein, wenn deine Auswahl vielleicht zu sehr eingeschränkt ist oder die Lebensmittel so bearbeitet sind, dass die im Körper Entzündungen auslösen. Und wenn du das schon hörst, dann denkst du ja auch so, du weißt ganz sicher, dass Entzündungen nicht gut sind im Körper. Wenn ich dir jetzt aber sage, dass es wichtig ist, dass der Körper sich entzündet, aber zur richtigen Zeit, über die richtige Dauer, in der richtigen Intensität, ein Optimum soll geschafft werden und nicht ein Maximum. So ist es bei den Blutwerten, wenn du dir mal einen Vitamin-D-Spiegel anguckst. Es bringt nicht viel für die Leistung, wenn er zu niedrig ist, wenn er zu hoch ist, sondern wenn er optimal ist. Und so ist es auch mit den anderen Themen. Wenn ich jetzt mal irgendwelche Jungs und Mädels sehe, die sich bei ihren Vorbildern irgendwas abgeschaut haben und die ziehen das dann auch durch, haben dann irgendwelche Kompressionsklamotten an, die sie schneller machen sollen oder sonstiges. Wenn dich das motiviert, mach, auf jeden Fall. Aber wenn dich das davon abhält, wirklich diese sinnvollsten Sachen für den Körper zu machen, dann ist das nicht ideal. Und dann reden wir nicht von Optimum. Dann reden wir immer noch von irgendwelchen Leistungsschwankungen, die du übers Jahr hast und wunderst dich, warum du am Anfang des Trainingslagers total abschmierst, dann irgendwann so okay bist und dich dann verletzt und dann überholen sie dich alle. Natürlich ist es auch so, dass wenn du noch jung bist, dann kannst du essen, was du willst. Du kannst machen, zocken, wie lange du möchtest. Da ist es auch dann so, dass es einfach Spaß macht, mit deinen Freunden auf dem Feld zu stehen und Fußball zu spielen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn das irgendwann in Arbeit ausartet, dann ist es vielleicht nicht mehr so erfüllend. Der Stressfaktor steigt und dann fängt diese ganze Kaskade an. Und wenn du an der Spitze deiner Leistungsfähigkeit arbeiten möchtest, dann sind das eben Faktoren, die mit in deine Planung gehören. Genauso wie die Planung deines Urlaubs reingehört in diesen Leistungsgedanken. Und das hört sich vielleicht jetzt total viel und kompliziert an. Und das ist es auf der einen Seite auch. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sich darauf spezialisieren. So wie ich mit meinen Klientinnen und Klienten arbeite, lasse ich mich sehr, sehr auf sie ein, um alles über den Alltag zu lernen, über Gewohnheiten, Ziele, Wünsche, Träume, wie auch immer, damit wir einen Fahrplan auf die Beine stellen, um so individuell wie möglich zu helfen. Denn wenn du in einer Mannschaft Sport machst, dann werden dir Übungen besser gefallen, die deinen Kollegen und Konkurrenten vielleicht nicht so gefallen und du bist auf einmal super gut darin, aber auch andersrum. Und so kann jede Übung für dich gut sein oder vielleicht nicht ideal. Und genauso ist es beim Thema Regeneration. Vielleicht bist du nicht der Typ Mensch, der sich da gerne hinsetzt und meditiert oder ein Mittagsschläfchen macht, sondern du möchtest gerne einen Waldspaziergang machen. Und dann ist es nicht sinnvoll, wenn die ganze Mannschaft immer nur über einen Kamm geschert wird. Auch wenn es ein Mannschaftssport ist, du bist immer noch ein individueller Mensch, der Stärken hat, der Schwächen hat. Und die müssen wirklich in diese Interventionsfindung, also die Sachen, die du machen solltest im Idealfall, die müssen erstmal herausgeforscht werden. Und das ist meine Aufgabe. Das mache ich absolut gerne und toi 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 auch mit sehr viel Erfolg. Und was ich auch mit sehr viel Erfolg mache, ist über das Thema Schlaf zu sprechen. Denn das ist, wenn es eine Intervention gibt, die einzig und alleine gewählt wird. Wenn du eine Sache professionalisieren möchtest, auf das andere Zeug vielleicht keine Lust hast oder kein Geld, wie auch immer, dann arbeite als allererstes am Schlaf, wenn du die Regeneration verbessern möchtest. Der Schlaf hat viele positive Komponenten, kann einem aber auch so einiges über den Tag versauen. Und da gibt es verschiedene Komponenten, an denen du ansetzen kannst. Wenn du in den Suchmaschinen nach Schlafoptimierung suchst, dann findest du immer solche Sachen wie dunkel den Raum ab, schlaf in einem kühlen, ruhigen Raum ohne irgendwelche Lichter, Laptops, Blaulicht, was auch immer. Da gibt es ganz viele Anhaltspunkte, an die kommst du sehr, sehr einfach. Aber vielleicht wäre es mal interessant zu wissen, was eigentlich im Schlaf abgeht. Der Schlaf an sich wird ja in verschiedene Phasen eingeteilt. Und jede Phase hat so ihre eigene Bedeutung und ihre eigene Aufgabe. Vielleicht stellst du dir so ein paar Fragen, weil bei dir aktuell Probleme sind, warum du so lange wach liegst, dass du nicht so früh schlafen kannst, weil du dann immer noch eine Stunde am Grübeln bist oder du kannst nicht durchschlafen, wirst andauernd wach, stehst dann irgendwann morgens auf, bist total verklatscht und brauchst erstmal in der Schule die ersten 2-3 Stunden, um überhaupt klarzukommen. Vielleicht reist du auch viel um die Welt. Das machen nämlich sehr viele Individualsportler. Da denke ich immer an Tennis, Badminton, Tischtennis, was auch immer. Die sind ja viel unterwegs und müssen aus wenig Zeit viele Regenerationen rausholen. Und das ist alles gar nicht mal so einfach. Wer hätte es gedacht? Zuallererst zu den Phasen. Was nämlich sehr interessant ist, wir haben eine quasi so eine Art Einschlafphase, eine tiefenentspannte Phase, wo du gerade so wegdöst, aber noch halbwegs da bist mit deinem Bewusstsein. Und die hat man auch ganz früh am Morgen. Das ist so die Phase, wo du gerade wach geworden bist und noch liegst und dir überlegst, soll ich jetzt aufstehen oder nicht? Und da sind wir ja halt in so einem Halbwachzustand, würde ich mal sagen. Es gibt die REM-Schlafphase. Das ist die Phase, wo du in der Nacht am Träumen bist. Und in dieser Phase ist deine komplette Muskulatur gelähmt. Denn wenn du dir jetzt mal vorstellst, du träumst davon, dass du irgendwo langläufst und das würde sich in deinen Körper übertragen und auf einmal bist du da richtig am Ackern während des Schlafs, ist vielleicht nicht so ideal. Und REM steht für Rapid Eye Movement. Heißt, wenn du dir die Leute einfach mal anschauen würdest, wenn die in dieser REM-Schlafphase sind, dann ist der Körper komplett gelähmt, aber die Augen bewegen sich die ganze Zeit von links nach rechts und deshalb halt der Name. Das ist die Phase, in der du kurz nach dem Einschlafen und kurz vor dem Aufwachen verrückte Träume hast. Wenn wir den Schlaf aufteilen in eine erste Nachthälfte und zweite Nachthälfte, wird der REM-Schlaf in der zweiten Nachthälfte länger und die Träume intensiver. Wenn du am Vorabend feiern warst und Alkohol getrunken hast, dann hast du weniger REM-Phase in der zweiten Nachthälfte, was ein Minus für deine Regeneration bedeutet. Wenn du wenig bis gar nicht träumst, kann das auch ein Anzeichen dafür sein, dass du zu wenige Fette in deiner Ernährung hast, weil diese auch zu mehr REM-Phasen führen. Also, wir haben jetzt einmal diesen Halbwachzustand, einmal die REM-Schlafphase und jetzt kommt noch dazu die leichte Schlafphase. Und da bist du am leichtesten erweckbar. Also wenn man nur leise irgendwas flüstern würde, wärst du auch relativ schnell wach. Und du bist dann auch relativ, also im Vergleich zu den anderen Phasen, auch eher frisch, während man total platt ist, wenn man in der REM-Schlafphase aufgeweckt wird. Und die letzte Phase ist die Tiefschlafphase. Diese Phase zeigt die geringste Gehirnaktivität. Sie ist hauptsächlich für die körperliche Regeneration verantwortlich. In der zweiten Nachthälfte erreicht man die zweite Tiefschlafphase so gut wie gar nicht mehr. In dieser Tiefschlafphase hat das Gehirn die geringste Aktivität. Und das ist übrigens die Zeit, in der dein Körper am besten regeneriert. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist, dass diese Phase hauptsächlich in der ersten Nachthälfte zu erreichen ist, in der zweiten so gut wie gar nicht mehr. Noch interessant, in der Tiefschlafphase werden Wachstumshormone ausgeschüttet, wenn es um Muskelwachstum oder Längenwachstum, wenn du im Wachstum bist, noch eine sehr interessante Zeit ist. Und jetzt führe dir mal vor Augen, wann du wirklich schlafen gehst, wie viel du vielleicht vorm Fernseher sitzt, noch zockst. Da ist es nicht selten, dass es mal bis 1, 2, vielleicht sogar 3 Uhr geht, wo es normalerweise schon in die zweite Nachtphase gehen sollte und vieles von der Regeneration schon verpasst wurde. Und der ideale oder optimale Schlaf geschieht in der Nacht. Heißt, wenn du jetzt ankommst und so ein Streamer-Leben führen möchtest, wo es dann bis tief in die Nacht darum geht, irgendwelche Sachen zu zocken, sich dein Schlaf verschiebt von, ich sag mal, 3 Uhr morgens bis 9, 10, 11, 12 Uhr mittags, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht der erholsame Schlaf ist, den unser Körper so gerne mag. Und da wird einiges durcheinander geworfen, was nicht förderlich ist für die Regeneration. Das hört sich jetzt alles so strikt und optimierungswütig an. Ich rede jetzt hier vom Idealzustand. Wir sind alle nicht im Idealzustand unterwegs. Das wäre auch vielleicht gar nicht machbar für uns. Ich hatte ja gesagt, die Hochleistungssportler, die haben das Talent, sich absolut zu quälen. Vielleicht ist das für die einen oder anderen auch schon eine Quälerei, so hart hinter jedem Prozent zu sein. Manchmal ist es aber auch gut, mal die ganze Sache ein bisschen lockerer zu sehen. Da ist wieder der Faktor Stress so eine Sache. Wenn wir zu sehr aufs Gas drücken mit allem, dann sind wir auch irgendwann drüber. Dann wird unsere Leistung dadurch halt auch geringer. Aber wenn du es schaffst, zum Beispiel Rituale einzuführen, die dich vorm Schlafengehen ein bisschen runterbringen, oder schau dir alleine die Tatsache an, dass wenn du ohne dir abends die Zähne geputzt zu haben ins Bett gehst, viele von uns liegen dann mit so einem komischen Geschmack oder Gefühl im Bett und denken sich, irgendwas fehlt. Also so eine Gewohnheit, die baut sich nicht von jetzt auf gleich auf. Die braucht wirklich ihre Zeit. Und ich kann dir sagen, wenn du wirklich alles auf einmal veränderst, dann wirst du auch nicht happy sein. Und deine Leistung wird definitiv nicht darunter profitieren. Was bedeutet langsam anfangen, das, was dir am einfachsten fällt, das, was dir vielleicht sogar Spaß macht, und dann peu à peu steigern. Es gibt ja einen Grund, warum nicht die höchste Leistungsfähigkeit im Alter von 13, 14, 15 erreicht wird, sondern erst deutlich später. Was aber schade wäre, wäre die Tatsache, dass man gar nicht bis 30, 33, 35 Sport machen kann auf höchstem Niveau, weil man über die Karriere so viele Probleme mit sich geschleppt hat, dass man da auch irgendwann nicht mehr rauskommt. Natürlich verschleißt ein Körper, besonders im Leistungssport. Aber es wäre doch eine wahnsinnig tolle Idee, diesen Verschleiß so lange hinauszuzögern, wie es geht. Wenn du in deiner Jugend gar nicht den Gedanken daran verschwenden kannst oder sogar verschwenden möchtest, dann ist das absolut okay. Dann wird es halt später ein bisschen mehr von dir abverlangen, da hinterher zu jagen. Da auf ein Niveau zu kommen, dass du weitermachen kannst, ohne Leistungseinbuße weitermachst und ich sag mal voll im Saft stehst, noch mit 30 auf dem Fußballplatz. Was ich den Leuten auch immer anbiete, sind so kleine Happen, die einem vielleicht mehr Lust machen auf weitere Optimierung. Kleine Sachen, die man in den Alltag integrieren kann, ohne den Job zu wechseln, seine Partnerschaft zu beenden und in den Himalaya zu ziehen. Vielleicht arbeitest du in einem Schichtdienst und kannst dir gar nicht leisten, nicht in der Nachtschicht zu arbeiten. dann hast du ganz andere Voraussetzungen als jemand, der professionell Sport macht und sich voll darauf fokussieren kann. Bedeutet aber nicht, dass man da nichts machen kann. Das bedeutet einfach nur, dass die Interventionen viel individueller angepasst werden müssen und vielleicht ein bisschen Zeit benötigen, um die Wirkung so zu entfalten, wie man es haben möchte. Aber ich arbeite auch mit Leuten, die nachts arbeiten müssen oder viel unterwegs sind, weil die auf einem anderen Kontinent ein Turnier spielen. Lass solche Umstände keine Ausrede dafür sein, vielleicht den richtigen Zeitpunkt, besonders wenn man jung ist, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen, alles dafür zu tun, optimal zu trainieren. Und um die Sache rund zu machen, zu der Geschichte mit dem Trainer, mit dem ich letzte Woche diskutiert habe, es kann nicht alles über das Training gesteuert werden. Deshalb brauchst du Leute um dich, die auch die anderen Sachen im Blick haben. Der Trainer ist selbstverständlich dafür da, das Training professionell aufzustellen. Genauso hast du einen Arzt, der sich um die medizinischen Komponenten kümmert. Du hast einen Physiotherapeuten, der sich auch um deinen Körper gut kümmern kann. Masseure sind dafür da, um zu massieren. Also nicht, dass die Leute nicht auch noch andere Sachen drauf haben. Was ich aber sage ist, jede Profession hat so seine Spezialisierung und es gibt nicht so viele Leute, die alles auf dem Schirm haben, wie Ernährung, Schlaf, Regeneration, Mikronährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel. Das sind alles Sachen, die neben dem Training, also neben diesen 2-3 Stunden, die du vor Ort bist und für deinen Erfolg ackerst, noch auch ausschlaggebend sind. Und zufällig mache ich sowas sogar sehr, sehr gerne. Und wenn du Fragen zu diesen Sachen hast, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, vielleicht war es ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, da ist so einiges bei dir hängen geblieben. Wenn du Fragen hast, dann kannst du dich gerne immer an mich wenden über meine Homepage, mein Kontaktformular, das verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Du kannst dich aber auch sehr gerne über Instagram, kamil_schiewitz, bei mir melden. Wird auch verlinkt. Stell mir gerne deine Fragen. Und wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, können wir uns gerne zu einem kostenlosen Erstgespräch über Zoom, Telefon, wie auch immer, austauschen. Da kannst du mir erzählen, was du für Wünsche hast. Und da kann ich dir erzählen, wie ich dir dabei helfen kann. Und wie schon gesagt, man muss nicht alles auf links drehen, vor allen Dingen nicht alles auf einmal. Das wäre auch nicht gut. Es gibt aber bei jedem von uns das Potenzial, wirklich noch deutlich mehr Leistung aus uns zu holen. Und das außerhalb vom Training. Die Belastbarkeit, die wir steigern sollten, um wirklich Hochleistungen bringen zu können, die holst du dir nicht ausschließlich in diesen 2-3 Stunden, sondern die holst du dir über deinen Alltag, über die Art und Weise, wie du schläfst, über soziale Kontakte, über deine Umgebung. Und das sind alles Sachen, die mit aufgenommen werden, wenn es um eine individuelle Interventionsplanung geht. So, genug für heute. Ich hoffe, du kannst einiges von dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.